Kapitel 19 – Die Sammelzeit. Am 23. September 1850 zeigte mir der Herr, dass er seine Hand zum zweiten Mal ausgestreckt hat, um die übrigen seines Volkes zu befreien, und dass die Anstrengungen in dieser Sammelzeit verdoppelt werden müssen. In der Zerstreuung war Israel geschlagen und verwundet. Aber nun in der Sammelzeit will Gott sein Volk heilen und verbinden. Während der Zerstreuung hatten die Bemühungen, die Wahrheit auszubreiten, nur wenig Erfolg, sie konnten nur wenig oder nichts ausrichten. Doch während der Sammelzeit, in der Gott sein Volk sammelt, werden die Bemühungen, die Wahrheit zu verbreiten, den beabsichtigten Erfolg haben. Alle sollten einig und eifrig in diesem Werk sein. Ich sah, dass es Unrecht war, wenn sich einige auf Begebenheiten während der Zerstreuungszeit beriefen, zum Beweis, wie wir uns jetzt in der Sammelzeit verhalten sollten, denn wenn Gott jetzt nicht mehr für uns tun würde, als er damals tat, würde Israel nie gesammelt werden. Ich habe gesehen, dass die Herstellung der prophetischen Karte von 1843 von der Hand des Herrn geleitet war und dass sie nicht geändert werden sollte. Die Zahlen waren so, wie er sie haben wollte, seine Hand bedeckte sie und verbarg einen Fehler in einigen der Zahlen, so dass ihn niemand sehen konnte, bis er seine Hand wegzog. Dann sah ich bezüglich des täglichen in, dass das Wort Opfer durch menschliche Weisheit hinzugefügt ist und nicht zum Text gehört, und dass der Herr die richtige Ansicht darüber denen gab, die die Stunde des Gerichts verkündigten. Vor 1844, als Einigkeit herrschte, hatten alle eine richtige Ansicht vom täglichen, aber in der Verwirrung seit 1844 wurden andere Ansichten angenommen, und Finsternis und Verwirrung waren die Folge. Seit 1844 ist Zeit kein Prüfstein mehr gewesen, und niemals wieder wird ein berechneter Zeitpunkt ein Prüfstein des Glaubens sein. Der Herr hat mir gezeigt, dass die dritte Engelsbotschaft den zerstreuten Kindern Gottes verkündigt werden muss, aber dass sie nicht an Zeit gebunden werden darf. Ich sah, dass manche durch Festsetzung der Zeit in eine falsche Aufregung gerieten. Doch die dritte Engelsbotschaft ist mächtiger als Zeitbestimmungen. Ich sah, dass diese Botschaft ihre eigene Grundlage hat und keiner stärkenden Zeitbestimmung bedarf. Ich sah, dass sie mit Macht ausgehen, ihr Werk tun und in Gerechtigkeit abgebrochen werden wird. Dann wurde ich auf solche hingewiesen, die in dem großen Irrtum sind zu glauben, es sei ihre Pflicht, nach dem alten Jerusalem zu gehen. Sie denken, dass sie dort ein Werk zu tun haben, ehe der Herr kommt. Solch eine Ansicht ist dazu angetan, die Gedanken und das Interesse vom gegenwärtigen Werk Gottes unter der dritten Engelsbotschaft abzuwenden. Denn jene, die denken, dass sie nach Jerusalem gehen müssen, werden ihre Gedanken dort haben, und ihre Mittel werden dem Werk der gegenwärtigen Wahrheit vorenthalten und dazu verwendet, sie selbst und andere nach Jerusalem zu bringen. Ich sah, dass eine solche Mission nichts wirklich Gutes bewirken wird und dass es lange dauern wird, bis nur einige Juden an das erste Kommen Jesu glauben, wie vielmehr noch, bis sie an das zweite Kommen glauben werden. Ich sah, dass Satan manche in dieser Sache sehr irregeführt hat und dass Menschen, die in ihrer Umgebung leben, ihre Hilfe brauchten und zum Halten der Gebote Gottes geführt werden könnten, doch sie ließen sie verloren gehen. Ich sah auch, dass das alte Jerusalem niemals wieder aufgebaut werden wird und dass Satan sein Möglichstes tut, um die Gedanken der Kinder Gottes jetzt in der Sammelzeit auf diese Dinge zu lenken. So will er sie davon abbringen, ihr ganzes Interesse dem gegenwärtigen Werk des Herrn zuzuwenden. Er beeinflusst sie auf diese Weise, die notwendige Vorbereitung auf den Tag des Herrn zu vernachlässigen. Kapitel 19 – Tod, kein ewiges Leben in Qual. Satan fing seine Täuschung in Eden an. Er sagte zu Eva, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Dies war Satans erste Lektion über die Unsterblichkeit der Seele. Er hat diese Täuschung von jener Zeit an bis heute fortgesetzt und wird sie weiterhin fortsetzen, bis die Gefangenschaft der Kinder Gottes zu Ende ist. Ich wurde auf Adam und Eva im Paradies aufmerksam gemacht. Sie nahmen von der verbotenen Frucht, dann wurde das flammende Schwert rings um den Baum des Lebens gesetzt, und sie wurden aus dem Garten vertrieben, damit sie nicht vom Baum des Lebens nehmen und unsterbliche Sünder werden könnten. Die Frucht dieses Baumes sollte die Unsterblichkeit ewig dauern lassen. Ich hörte einen Engel fragen, wer aus der Familie Adams ist durch das flammende Schwert gegangen und hat vom Baum des Lebens gegessen? Dann hörte ich einen anderen Engel antworten, keiner von Adams Familie ist durch das flammende Schwert gegangen und hat vom Baum gegessen, deshalb gibt es auch keinen unsterblichen Sünder. Die Seele, die sündigt, soll einen ewigen Tod sterben, einen Tod, bei dem es keine Hoffnung auf Auferstehung gibt. Dann wird der Zorn Gottes versöhnt sein. Es wunderte mich sehr, dass Satan so viel Erfolg damit hatte, die Menschen glauben zu machen, dass das Wort Gottes, die Seele, die sündigt, soll sterben bedeute, die Seele, die sündigt, soll nicht sterben, sondern in ewiger Qual leben. Der Engel sagte, Leben ist Leben, ob in Schmerz oder Glückseligkeit. Der Tod ist ohne Schmerz, ohne Freude, ohne Hass. Satan gebot seinen Engeln, sich besonders anzustrengen, die Täuschung und Lüge zu verbreiten, die zuerst an Eva im Paradies herangetragen wurde. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Als der Irrtum von den Menschen angenommen wurde und sie zum Glauben gekommen waren, dass sie unsterblich seien, brachte Satan sie dazu, zu glauben, dass Sünder in ewiger Qual leben würden. Damit war der Weg für Satan vorbereitet, durch seine Vertreter zu arbeiten und Gott den Menschen als einen rachsüchtigen Tyrannen darzustellen, der alle, die ihm nicht gefallen, in die Hölle verstoße und sie ewig seinen Zorn fühlen lasse. Gott wird so dargestellt, als ob er, während sie unaussprechliche Qualen erdulden und sich in den ewigen Flammen winden, mit Befriedigung auf sie herniederschauen würde. Satan wusste, dass viele Gott hassen würden, anstatt ihn zu lieben und zu verehren, wenn dieser Irrtum angenommen würde. Andere aber würden zu dem Glauben verleitet, dass sich die Drohungen im Wort Gottes nie buchstäblich erfüllen würden, denn es wäre gegen seinen Charakter des Wohlwollens und der Liebe, die Wesen, die er geschaffen hat, in ewige Qual und Pein zu stürzen. Ein anderes Extrem, zu dessen Annahme Satan die Menschen verführt hat, besteht darin, die Gerechtigkeit Gottes und die Drohungen in seinem Wort gänzlich zu übersehen und Gott darzustellen, als ob er lauter Gnade wäre, so dass niemand bestraft würde, sondern alle, Heilige und Sünder, schließlich in seinem Reich Rettung fänden. Infolge der herrschenden Irrtümer über die Unsterblichkeit der Seele und die endlose Qual führt Satan andere dazu, die Bibel als ein nicht inspiriertes Buch anzusehen. Sie denken, dass sie manche guten Dinge lehre, aber sie können ihr Vertrauen nicht in sie setzen und sie nicht lieben, weil sie gelehrt wurden, dass sie die Lehre von der ewigen Qual enthalte. Wieder andere führt Satan noch weiter, so dass sie selbst das Dasein Gottes leugnen. Sie können keine Übereinstimmung mit dem Charakter des Gottes der Bibel sehen, wenn er einen Teil der menschlichen Familie in alle Ewigkeit mit schrecklichen Martern quälen will. Deshalb verleugnen sie die Bibel und ihren Urheber und sehen den Tod als einen ewigen Schlaf an. Dann gibt es wieder andere, die furchtsam und verzagt sind. Die verführt Satan zur Sünde. Nachdem sie gesündigt haben, hält er ihnen vor, dass der Lohn der Sünde nicht der Tod, sondern Leben in schrecklichen Qualen sei, die sie die endlose Ewigkeit hindurch erdulden müssten. indem er so ihrem empfindsamen Gemüt die Schrecken einer endlosen Hölle vorführt, ergreift er von ihrer Vernunft Besitz, und sie verlieren ihren Verstand. Dann frohlocken Satan und seine Engel, während die Gottlosen und Gottesleugner das Christentum mit Vorwürfen überschütten. Sie behaupten, dass diese Übel die natürliche Folge des Glaubens an die Bibel und an ihren Urheber seien, obwohl sie doch die Folgen der Anerkennung einer verbreiteten Irrlehre sind. Ich sah, dass die himmlische Schar mit Unwillen über dies dreiste Werk Satans erfüllt war. Ich fragte, warum alle diese Täuschungen so viel Eindruck auf das Denken der Menschen machen dürfen, wo doch die Engel Gottes so mächtig sind und leicht die Macht des Feindes brechen könnten, wenn sie dazu beauftragt würden. Dann sah ich, dass Gott wusste, dass Satan alles versuchen würde, um die Menschen zu vernichten. Deshalb hat er sein Wort niederschreiben lassen und seine Absichten mit dem menschlichen Geschlecht so klar dargelegt, dass auch der Schwächste nicht zu irren braucht. Seitdem er sein Wort den Menschen gegeben hat, hat er es sorgfältig vor der Vernichtung durch Satan oder seine Engel oder irgendeinen seiner Diener oder Stellvertreter bewahrt. Während andere Bücher vernichtet werden können, sollte das Wort Gottes unsterblich sein. Und nahe am Ende der Zeit, wenn die Täuschungen Satans zunehmen werden, sollte es so weit verbreitet sein, dass alle, die es wünschen, ein Exemplar davon haben können. Sie können sich dann selbst gegen die Täuschungen und lügenhaften Wunder Satans wappnen, wenn sie nur wollen. Ich sah, dass Gott die Bibel besonders behütet hat. Als es aber erst wenige Abschriften gab, haben gelehrte Männer zu verschiedenen Zeiten Worte der Bibel verändert, weil sie dachten, dass sie das Wort dadurch klarer machen könnten. Doch in Wirklichkeit hüllten sie das, was klar war, in Dunkel, weil sie es ihren eingewurzelten Ansichten anpassten, die von der Tradition beherrscht wurden. Ich sah aber, dass das Wort Gottes als Ganzes eine vollkommene Kette ist, bei der ein Teil in den anderen greift und ihn erklärt. Die treuen Sucher nach Wahrheit brauchen nicht zu irren, denn das Wort Gottes erklärt nicht nur klar und einfach den Weg des Lebens, sondern der Heilige Geist ist ihnen als Führer gegeben zum Verständnis des Lebensweges, der darin geoffenbart ist. Ich sah, dass die Engel Gottes niemals unseren Willen beherrschen sollen. Gott hält dem Menschen Leben und Tod vor, und der Mensch kann wählen. Viele möchten das Leben haben, aber sie fahren fort, auf dem breiten Weg zu wandeln. Sie empören sich gegen die Herrschaft Gottes, obgleich er in seiner großen Gnade und in Erbarmen seinen Sohn hingab, um für sie zu sterben. Jene, die die so teuer erkaufte Erlösung nicht annehmen wollen, müssen bestraft werden. Aber ich sah, dass Gott sie nicht in die Hölle verstoßen wird, um endlose Qualen zu erdulden, noch wird er sie in den Himmel nehmen, denn sie zu der heiligen und reinen Schar zu bringen, würde sie außerordentlich unglücklich machen. Er wird sie gänzlich vernichten und sie so machen, als ob sie nie gewesen wären. Dann ist seiner Gerechtigkeit Genüge getan. Gott machte den Menschen aus dem Staub der Erde. Die Unheiligen und Ungehorsamen werden durch Feuer verzehrt und wieder zu Erde werden. Ich sah, dass das Wohlwollen und Erbarmen Gottes in dieser Sache alle dazu führen sollte, seinen Charakter zu bewundern und seinen heiligen Namen zu verehren. Nachdem die Gottlosen von der Erde vernichtet sind, werden alle himmlischen Heerscharen Amen sagen. Satan blickt mit großer Befriedigung auf die Menschen, die den Namen Christi bekennen und doch den Täuschungen anhängen, die von ihm, Satan, ausgehen. Es ist noch immer sein Werk, neue Täuschungen zu ersinnen. Seine Macht und seine Geschicklichkeit nehmen in dieser Richtung immer mehr zu. Er führte seine Stellvertreter, die Päpste und Priester, dazu, sich selbst zu erhöhen und das Volk aufzustacheln, jene heftig zu verfolgen und zu vernichten, die nicht bereit waren, ihre Täuschungen anzunehmen. Oh, welche Leiden und welche Seelenangst haben die treuen Nachfolger Jesu schon erdulden müssen? Engel haben davon einen genauen Bericht aufgenommen. Satan und seine bösen Engel prahlten vor den Engeln, die den leidenden Heiligen dienten, dass sie alle getötet werden würden, so dass auf der ganzen Erde nicht ein wahrer Christ mehr sei. Ich sah, dass damals die Gemeinde Gottes rein war. Damals war keine Gefahr, dass Menschen mit verderbten Herzen hineinkamen, denn die wahren Christen, die es wagten, ihren Glauben zu bekennen, waren der Gefahr ausgesetzt, dem Rat, dem Scheiterhaufen und jeder Art von Folter überantwortet zu werden, die Satan und seine bösen Engel ersinnen oder dem Denken der Menschen eingeben konnten.